Ich darf euch allen einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, mit euch gemeinsam diesen Erntedankfest oder diesen Erntedankgottesdienst zu feiern, Gott einfach Danke zu sagen. Und wenn wir uns umschauen und diese Erntedankgaben sehen, dann müssen wir doch wirklich sagen, wir sind reich beschenkt. Wenn wir uns mal wieder die Erntebilanz der deutschen Bauern anschauen, dann müssen wir wieder sagen, wir sind reich beschenkt. Wenn wir uns die Stärke der deutschen Wirtschaft anschauen, dann können wir wieder sagen, wir sind reich beschenkt. Wenn wir uns auf den Parkplätzen der christlichen Gemeinden umschauen, dann können wir sagen, wir sind reich beschenkt. Im Lukas-Evangelium wird uns ein Gleichnis von Jesus überliefert, wo ein junger Mann vorkommt oder ein Mann vorkommt, der reich beschenkt wurde. Und ich möchte dieses Gleichnis mit uns heute Morgen durchgehen. Wir finden das Gleichnis im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Abvers 16. Lukas 12, Abvers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast deinen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Dankeschön. So reich beschenkt. So reich beschenkt. Und doch so arm an Dankbarkeit. Dieser Landwirt war reich, bevor die Ernte kam. Das lesen wir in diesem Text. Er hatte viel mehr, als er zum Leben brauchte. Er lebte im Überfluss, mehr als genug. Und er sieht sein Feld und die Ähren auf seinem Feld, sie stehen in voller Reife. Keine Missernte. Das Wetter war perfekt, keine Schädlinge, die die Ernte kahl gefressen hätten. Es wird eine Rekordernte, das steht fest. Was hatte er dafür getan? Was hatte er dafür getan, dass die Ernte so reich ausfällt? Nichts. Er hatte nicht die Temperaturen geregelt. Er hatte nicht den Regen gesteuert. Er sorgte nicht für den Sonnenschein. Das Getreide auf seinem Feld wuchs ohne sein Zutun. Er konnte nicht für Wachstum sorgen. Dieser Landwirt, wie jeder andere Landwirt auch und wie jeder Hobbygärtner auch, weiß: Ich kann kein Leben schaffen. Ich kann nicht Wachstum produzieren. Gott selbst hat das Leben geschaffen. Gott selbst schafft Wachstum. Gott selbst hat in jede einzelne Pflanze ein Programm hineingelegt, das abläuft, wo Wachstum stattfindet, wo Leben ist. Da läuft ein Programm ab, das der ewige Schöpfer Gott geschrieben hat. Gott selbst sorgt für die äußeren Lebensbedingungen. Sie waren perfekt. Und so konnte es zu einer perfekten, zu einer Rekordernte kommen, zu einer unglaublichen Fülle. Dieser Landwirt wird überreich beschenkt. Und was tut man, wenn man ein Geschenk erhält? Man sagt Danke. Das bringen wir schon unseren Kleinsten bei. Hast du auch Danke gesagt, nachdem du das Geschenk bekommen hast? Eltern achten da besonders drauf. Und es ist ihnen so wahnsinnig peinlich, wenn das Kind dann nicht Danke gesagt hat. Hast du Danke gesagt? Dieser Landwirt, und davon lesen wir nichts, dankt sich nicht. So reich beschenkt. Doch arm an Dankbarkeit. In der Dankbarkeit gegenüber Gott bringe ich meine Abhängigkeit zum Ausdruck. Und seine Undankbarkeit zeigt ein Herz, das ich unabhängig von Gott weiß. Ein Herz, das autonom ist. Ein Mensch, der sich unabhängig von diesem Gott bewegt und lebt. Durch Dankbarkeit wird Gott geehrt. Ich nehme die rechte Stellung vor ihm ein, als der Beschenkte, der von Gott alles empfangen hat, ohne es zu verdienen. Und ich ehre ihn als den, der mir das Gute gibt. Er ist derjenige, der mir das Gute gibt. Und ihr Lieben, wie gut ist unser Gott. Wie gut ist unser Gott. Jeden Tag verteilt er Milliarden von Geschenken an seine Geschöpfe. Auf der ganzen Welt verteilt er seine Geschenke, gibt ihnen das Leben, gibt ihnen Gesundheit, Kleidung, Nahrung, Schutz. Er gibt ihnen Begabungen. Er lässt sie in seiner Natur Dinge erforschen, entdecken. So gut ist dieser Gott. Er beschenkt uns mit einem sensationellen Lebensumfeld. Wie faszinierend ist dieser Planet, auf dem wir leben? Wie schön ist dieser Planet, auf dem wir leben? Wir erleben eine große Vielfalt. Und das alles gibt er jedem Menschen, jeden Tag. Nicht nur heute am Erntedankfest, auch morgen, wieder neu. Und er gibt es jedem Menschen, egal ob einer sagt, ich glaube an diesen Gott, oder ob einer sagt, Gott gibt es nicht. Er beschenkt jeden. Gläubige wie Ungläubige werden täglich von Gott versorgt. Und wie traurig ist es, wenn die Geschöpfe diese Gaben des Schöpfers annehmen und sie werden reich beschenkt und sie sagen nicht Danke. Sie ehren Gott nicht dafür, sondern nehmen das als eine Selbstverständlichkeit. Verschwendetes Leben ist das doch ein Stück weit. Verschwendetes Leben. Dem gütigen und gnädigen, dem freundlichen Gott nicht zu danken. Nicht zu danken für seine guten Gaben. Verschwendetes Leben, Gott nicht die Ehre zu geben für das, was er gibt. Für sein Durchtragen, für sein Versorgen. Was ist das für ein riesiges Vorrecht, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen und Danke sagen können. Danke für all diese guten Gaben. Danke für die Versorgung im letzten Jahr. Danke für das Durchtragen. Danke für diese Reichhaltigkeit, für dieses reiche Geschenk, das wir jeden Tag neu entgegennehmen dürfen. Was für ein großes Geschenk, dass wir ganz bewusst Gott Danke sagen dürfen. So reich beschenkt und so arm an Dankbarkeit. Lasst mich einen nächsten Gedanken hier ableiten aus dem Text. So reich beschenkt und nur sich im Blick. So reich beschenkt und nur sich im Blick. Er sieht das Getreide auf dem Feld. Er sieht diese Riesenmenge. Er sieht, es ist so viel. Ich bekomme es nicht gelagert. Die alten Scheunen sind schon brechend voll. Der Platz reicht nicht aus. Überfluss. Was soll ich tun? Was soll ich tun, ist seine Frage. Und wir müssen sagen, eine berechtigte Frage, eine gute Frage. Es geht um Lebensplanung. Wie geht es weiter? Doch wen fragt er? Er fragt sich selbst. Er ist sein eigener Ratgeber. Er fragt sich selbst. Und er hat auch schon die Antwort parat. Sein Plan steht und das, was er will, das tut er auch. Er fragt nicht Gott. Gott, was willst du? Der Plan steht fest. Ich will. Ich will steht in großen Buchstaben über sein Leben. Ich will. Ich will meine Scheunen abbrechen. Ich will größere bauen. Ich will darin sammeln. Ich will Ruhe haben. Ich will, ich will, ich will. Dieser reiche Mann, der so glänzend dasteht in der jüdischen Gesellschaft, zu dem alle aufschauen, der sein Lebensglück mit beiden Händen packt, Dieser Mann, der so gesegnet ist, offenbart sein gottloses Herz. Dadurch, dass er Gott aus seiner Lebensplanung ausschließt. Dadurch, dass er nur sich im Blick hat und nicht den Nächsten. Gott hat keinen Raum in seinem Leben. Gott soll doch bitte draußen bleiben. Mein Wille geschehe und nicht dein Wille. Das ist sein Lebensmotto. Mein Wille geschehe und nicht dein Wille. Jesus macht seinen Zuhörern klar, äußerer Reichtum sagt überhaupt nichts aus über den geistlichen Zustand eines Menschen. Materielle Früchte sind keine geistlichen Früchte. Und wenn wir in diesem Land materiell so reich gesegnet und beschenkt worden sind, dann heißt es nicht, dass Deutschland ein geistliches Land ist. Wie schnell denken wir ähnlich wie die Juden damals, zu denen Jesus dieses Gleichnis sagte. Wir schließen von den äußeren Umständen auf den inneren Zustand des Menschen. Und wir sehen hier, das Herz dieses Mannes ist nicht auf Gott ausgerichtet. Sein Herz ist auf sich selbst ausgerichtet. Sein Ich steht an erster Stelle. Gott darf gerne segnen. Gott soll gerne beschenken, bitte. Da hat er nichts gegen. Aber was ich mit den Gaben mache, das entscheide ich alleine. Da lasse ich Gott nicht mitsprechen. Was machen wir mit dem materiellen Segen, den wir von Gott bekommen haben? Wir sind so reich beschenkt. Danke sagen. Und dann gehen wir weiter, ein Erntedankfest feiern und das war's. Danke sagen, aber ich behalte die Kontrolle über diese Gaben. Danke sagen und ich führe meine Lebensplanung ohne Gott aus. Wir nehmen gerne die Früchte an, wir freuen uns über eine gute Ernte. Wir freuen uns über das Gehalt, das jeden Monat eingeht. Wir freuen uns über die wirtschaftliche Stärke in unserem Land. Wir sind dankbar für Gesundheit, wir sind dankbar für Kreativität, für unsere Begabungen, für unser Wissen, unser Können. Das nehmen wir alles gerne an und sagen, danke, ja. Aber wer hat die Kontrolle darüber? Ich alleine jetzt? Ist das alles? Was machen wir damit? Danke sagen ist gut, aber es geht darüber hinaus. Es geht um mehr. Herr, was soll ich tun? Gott segnet uns hier in Deutschland so überreich und darüber freuen wir uns. Aber ist das alles, damit wir es für uns verbrauchen, damit wir es genießen und das war's dann? Oder damit wir abgeben können? Menschen, die Mangel leiden, Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, wie mir. Was machen wir mit unserem Wohlstand? Noch ein bisschen gemütlicher einrichten? Noch ein bisschen mehr Komfort? Das will ich noch sehen und dieses Land will ich auch noch bereisen? So reich beschenkt und den anderen nicht im Blick. Oder fragen wir, Herr, was willst du? Und ich glaube, am Erntedank ist mehr dran, als zu danken. Herr, wir sind so überreich beschenkt. Wo kann ich abgeben? Wo kann ich etwas weggeben? Darf der Herr noch mitreden in unsere Lebensplanung? Oder ist der Plan schon fertig? Alles steht. Da ändert sich eh nichts. Das läuft. Der Plan ist fertig und Gott soll nur noch abzeichnen, seine Unterschrift runtersetzen. Haben wir noch den Nächsten im Blick? Daran will uns das Erntedankfest auch erinnern. So reich beschenkt, doch innerlich arm. So reich beschenkt, doch innerlich arm. Lass mich einen nächsten Gedanken ableiten. Dieser Mann legt ein Geständnis ab. Ist uns das aufgefallen? Haben wir zugehört? Er legt ein Geständnis ab. Seine Seele hat keine Ruhe. Seine Seele hat keine Ruhe. Dieser reich beschenkte Mensch fühlt das Aufgewühltsein der Seele. wie so ein tobendes Meer in sich drin, immer wieder brodelt es. Die Seele hat keine Ruhe. Nach außen ist alles perfekt. Nach außen ist alles vollkommen. Er steht glänzend da. Er hat so vieles erreicht. Er hat so einen hohen Lebensstandard. Keiner sieht den inneren Zustand. Doch er kennt den Zustand seiner Seele. Er kennt die innere Unruhe. Er kennt die Ängste. Er kennt die Sorgen. Er weiß um seine Verzweiflung. Er weiß um die Nächte, da er wach lag, und die dunklen Stunden, wo Angst da war, wo seine Seele nach Ruhe schrie. Er kennt den Wunsch, ich möchte Ruhe haben für meine Seele. Wie viele Menschen sehnen sich nach Ruhe für ihre Seele? Ihre Seele schreit, es fehlt etwas. Irgendeine Leere macht sich dort breit, eine entsetzliche Leere. Diese schwarzen Stunden im Leben, wo alles so düster ist, wo alles dunkel ist, alles hoffnungslos. Ich kenne diese Stunden, ich kenne diese Tage. Ich erinnere mich noch daran als Student, wie es in meinem Herzen, in meiner Seele so aussah. Alles nach außen so gut, so perfekt. Und innerlich hast du keine Ruhe. Kennst du diese Stunden? Was kann einer Seele zur Ruhe verhelfen? Dieser Bauer merkt, mir fehlt etwas in meinem Leben. Sein Lebensglück ist noch nicht vollkommen. Und dieser reiche Mann, er macht einen Riesenfehler. Er macht einen Riesenfehler. Er glaubt, diese Ernte und damit verbunden die Absicherung seines Lebensabends, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, der Schlüssel zu einer ruhigen Seele. Wie oft ist unser Denken ähnlich? Wenn ich erst in Rente bin, wenn ich erstmal meine Lebensversicherung ausbezahlt bekomme, wenn ich erstmal mein Abitur in der Tasche habe, wenn ich erst einmal meinen Abschluss habe, wenn ich erstmal mein Haus abbezahlt habe, dann habe ich Ruhe. Dann geht es mir gut. Dann bekomme ich Frieden für meine Seele. Was für ein Trugschluss. Was für ein Trugschluss. Korn und Güter sollen Ruhe geben. Ich brauche doch mehr zum Leben als Korn und Güter. Der Mensch ist doch mehr als ein Haufen Materie. Ist doch mehr als 70 Kilogramm Körpergewicht. Wie viele Menschen auf diesem Planeten denken wie der reiche Kornbauer. Und was noch erschreckender ist, wie viele Christen in den westlichen Ländern leben wie der reiche Kornbauer. Ruhe für die Seele. Ruhe für die Seele kann nur einer geben. Nämlich der, der den Menschen zu einer lebendigen Seele geschaffen hat. Jesus Christus. Und er lädt die Menschen ein, zu ihm zu kommen. Er lädt die Menschen ein, zu ihm zu kommen. Die merken, in meiner Seele, da habe ich keine Ruhe. Ich habe keinen Frieden in mir. Die merken, der Besitz, der gibt mir keine Befriedigung. Die merken, die Arbeit, das ist nicht meine Erfüllung. Sie merken, ich mühe mich ab vor Menschen und Gott und finde doch keine Ruhe für meine Seele. Und Jesus lädt ein, alle, die beladen sind, alle mit ihren Sorgen, die ihr Sorgen haben, Sorgen für morgen, die Sorgen haben um ihre Zukunft, mit ihren Ängsten, die Angst haben vor dem Tod. Zu ihnen sagt Jesus, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Jesus gibt Ruhe für die Seele. Nicht dein Sparbuch, nicht deine Leistung, nicht dein Können und nicht dein Wissen. Jesus schenkt Ruhe. Er, der dich ins Leben gerufen hat, der wollte, dass es dich gibt, dass du hier lebst. Nur er kann deinem Leben Erfüllung geben. Nur er kann deiner Seele Ruhe verschaffen. Wie will er das tun? Wir müssen loskommen von uns selbst. Frei werden von mir und meinem Willen. Frei werden vom Ich. Ich will, ich will, ich will. Das kennzeichnet diesen reichen Kornbauern. Meins, 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 meine Scheunen, meine Gaben, mein Leben, meine Seele. Ich muss frei werden von mir. Ich trete die Herrschaft meines Lebens ab. Und ich übergebe die Herrschaft Jesus. Und ich sage, du darfst jetzt bestimmen, du darfst die Kontrolle ausüben. Ich will nicht mehr, sondern du sollst mein Leben führen. Jesus hat die Führung, Jesus hat die Kontrolle. Wie viele Menschen leben unter einer Selbstherrschaft? Sie sind geknechtet und sie sind unterjocht von sich selbst, von ihren eigenen Erwartungen, von ihren eigenen Vorstellungen, von ihren eigenen Zielen. Sie sind geknechtet von anderen Menschen, wollen ihnen gefallen, wollen ihnen imponieren und sie machen sich selbst zu Menschenknechten. Jesus will Befreiung schenken zum wirklichen Leben, zum erfüllten Leben mit ihm. Er schenkt Ruhe für die Seele. Nicht das Geld, nicht der Besitz, nicht die Scheune, nicht das Sparbuch, nicht die Lebensversicherung, nicht der Partner, nicht die Gemeinde. Jesus kann uns Ruhe für unsere Seele geben. Lasst mich einen letzten Gedanken ableiten aus diesem Abschnitt. So reich beschenkt, aber am Ende das Ziel verfehlt. So viel Selbstbeschauung bei diesem Mann, so viel Selbstberatschlagung, so viel Planung, Investition, so viel Mühe. Aber was sagt Gott eigentlich dazu? Er führt ja Selbstgespräche ständig, dieser reiche Mann, mit sich selbst. Ja, immer wieder ins Gespräch, was tue ich, was mache ich, was schaffe ich. Aber was sagt Gott dazu? Es ist ja nicht entscheidend, was ich über mein Leben sage. Es ist auch nicht entscheidend, was der andere über mein Leben sagt. Der Bruder und die Schwester in der Gemeinde, was sagt Gott über mein Leben? Und Gott spricht zu diesem Mann. Und Gott spricht auch heute noch. Heute vernehmbar, lebendig, er redet heute zu dir und zu mir. Er spricht durch sein Wort zu uns heute, in unsere Situation hinein. Gott spricht. Und er spricht zu diesem Mann. Du nah. Du nah. Was für ein Schlag. Was für ein Schlag. Dieser Mann, der doch so klug gehandelt hat, der so fleißig war, der so viel investiert hat, ist in den Augen Gottes nicht klug. Du nah. Die Menschen hielten ihn für einen klugen, für einen gesegneten, für einen weitsichtigen Mann. Und Gott sagt, du bist ein Narr. Wer ist ein Narr in Gottes Augen? Jemand, der mit Gott nicht rechnet. Jemand, der sagt, ach, es gibt überhaupt gar keinen Gott. Jemand, der Gott aus seiner Lebensplanung ausschließt. Gott spielt überhaupt keine Rolle in seinem alltäglichen Leben. Und so spielt Gott im Leben vieler Menschen keine Rolle. Ihre ganze Lebensführung, ihre ganze Lebensplanung ist auf sich selbst ausgerichtet. Sie investieren, sie verdienen das Geld, sie ernten die Früchte und sie entscheiden auch, was damit getan wird. Du Narr. Warum ist er ein Narr? Weil er den Tod ausklammert. Er klammert den Tod aus. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das heißt, du wirst sterben. Und ich weiß nicht, vielleicht hat Gott durch einen Arzt zu ihm gesprochen. Der Arzt stellt ihm eine schreckliche Diagnose und sagt, du hast eine unheilbare Krankheit, das geht heute Nacht noch mit dir zu Ende. Du Narr, du wirst den Morgen nicht mehr erleben. Wir alle wissen, wir werden sterben, doch wir klammern den Tod so gern aus. Das will man sich irgendwie ersparen, der wird ausgeklammert. Das ist so unangenehm. Es gibt in diesem Raum niemanden, der nicht sterben wird, das wissen wir, aber wir klammern es immer wieder aus im Alltag. Wie häufig gestalten und wie häufig planen wir, als würden wir hier ewig leben auf diesem Planeten. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit von Gott bekommen. Und Gott kennt sie genau. Gott kennt den Todestag, der auf meinem Grabstein stehen wird. Er weiß es. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Ich habe heute nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung wie gestern. Meine Lebensspanne nimmt von Tag zu Tag ab. Du nah. Du hast angehäuft für übermorgen und wirst nicht einmal den Morgen erleben. Reich beschenkt und arm bei Gott. Reich zu werden, das ist, wozu Jesus seine Zuhörer aufruft. Und zwar reich zu werden bei Gott. Überdenke dein Leben, investiere nicht deine Zeit in irdische Güter. Ist es dein Wunsch, bei Gott reich zu werden? Vers 21 sagt Jesus, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wer ist reich bei Gott? Derjenige, der seine eigene Armut vor Gott erkennt. Wer sich eingesteht vor Gott, ich bin ein Bettler vor dir. Ich habe nichts. Ich bin arm, ich bin hilflos. Ich kann dir überhaupt nichts bringen, Gott. Auch wenn ich hier im Leben glänzend dastehe, auch wenn ich auf meine Menschen einen gesegneten Eindruck mache, vor Gott bin ich ein Bettler. Vor Gott bin ich ein Bettler, arm und hilflos. Und ich habe nichts, was ich ihm bringen könnte. Reich ist der Mensch bei Gott, der sein Herz an Jesus verloren hat. Der sein Herz an Jesus verloren hat. Dessen Schatz Christus geworden ist. Christus ist für ihn das Höchste. Christus ist für ihn das Teuerste. Er ist sein Reichtum. Wer sein Leben auf ihn gesetzt hat, wer seine Lebensplanung und seine Lebensführung abgegeben hat und sie an Jesus weitergegeben hat, überlassen hat, der ist reich bei Gott. Nur in Jesus gibt es den Reichtum, der wirklich vor Gott zählt. Und nur wer diesen Schatz in Jesus gefunden hat, der kann sagen, ich bin reich bei Gott. Wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Diese Aussage macht Jesus, wenn wir im Lukas-Evangelium weiterlesen, einige Verse später. Wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Wenn Jesus mein Schatz ist, dann ist mein Herz bei ihm. Dann verlieren alle anderen Schätze, alle anderen Verlockungen in dieser Welt ihren Reiz, weil ich den wahren Schatz in Christus gefunden habe. Und dann kann ich mit dem Psalmisten sagen, Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wo Jesus unser Schatz ist, werden wir verantwortungsvoll mit den Gütern umgehen, die er uns anvertraut. Wo Jesus unser Schatz geworden ist, bekommen wir einen Blick für die Not des Nächsten. Wo Jesus unser Schatz geworden ist, können wir abgeben. Da müssen wir nicht mehr horten und immer mehr sammeln und größere Scheunen bauen. Wo Jesus unser Schatz geworden ist, da können wir uns mit anderen freuen, wenn sie auch materiell gesegnet sind. Wir schauen nicht neidisch auf sie. Wir freuen uns mit ihnen. Wo Jesus unser Schatz geworden ist, da können wir auch mitleiden in Not. Wo Jesus unser Schatz geworden ist, da sind wir wirklich reich bei Gott. Dieser arme Mensch ist so reich gewesen und doch in Wirklichkeit so arm bei Gott. Ihr Lieben, wir sind so reich beschenkt mit materiellem Segen hier in diesem Land, mit geistlichen Segen dieser Gemeinde. Lasst uns nicht arm bei Gott sein. Lasst uns das weitergeben. Lasst uns wirklich Christus als unseren Schatz betrachten, an dem wir festhalten, wo unser Herz dran hängt, wo wir wirklich sagen können mit dem Psalmschreiber: Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Was ist das für eine gesegnete Aussage, wenn man die treffen kann? Ich wünsche uns Gottes Segen beim weiteren Nachdenken darüber. Ich wünsche uns Gottes Segen heute an diesem Erntedankfest, wenn wir nachher noch Gemeinschaft haben, dass wir darüber nachdenken. Christus soll unser Schatz sein. Amen. Ich bete noch mit uns und dann, genau, lass uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir sagen einfach nur Dank für das Gute, was du uns schenkst. Wir sind so überreich beschenkt. Wir stehen hier vor dir einfach als Beschenkte und wir loben deinen Namen darüber, wir preisen dich darüber für das, was du uns alles gibst, jeden Tag neu. Wir haben Überfluss und Überfluss. Und wir danken dir dafür und wir möchten dir dafür die Ehre geben. Ja, und in diesem Überfluss möchten wir nicht nur einfach Danke sagen, sondern wir möchten den Blick erheben von uns weg und auf den anderen schauen, auf den nächsten schauen. Wo können wir teilen? Wo können wir abgeben? Wo können wir Not lindern? Wo können wir deine gute Botschaft weitersagen? Herr, öffne uns die Augen. Lass uns nicht bei uns selbst bleiben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich der Schatz von einem jeden wirst, der heute hier ist. Dass das Herz von einem jeden sich wirklich an dich klammert, an dich hängt. Und dass du bei ihm groß wirst. Dass wir reich werden bei dir. Weil wir wissen, dieser Reichtum bei dir, der hört niemals auf, der nimmt niemals ab. Sondern der trägt durch schwere Zeiten und er trägt in die Ewigkeit bei dir. Und darauf freuen wir uns, Herr. Amen.